Ohrjubel,
der Podcast rund um Bundesliga und Kickbase. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ohrjubel. Das ist unsere dritte Folge und letzte Woche haben wir über die Teams vom Tabellenplatz 3 bis 6 gesprochen. Und heute, weil es so gut ankam, sprechen wir über die restlichen Teams von 7 bis 18. Wir haben viel Feedback von euch auf unseren Social Media Kanälen erhalten. Vor allem auf Instagram und auf TikTok, also schaut da gerne vorbei. Und dadurch, dass ich jetzt so viel geredet habe und den Anfang gemacht habe, kann gerne jetzt Moritz weitermachen.
Vielen Dank, hallo, ich bin auch heute wieder dabei. Vor allem auf Instagram und auf TikTok kamen die Videos gut an. Kleine Zusammenschnitte einfach von ein paar Themen, über die wir hier gelabert haben. Vielen Dank für den Support da. Und was am Anfang der Folge natürlich nicht fehlen darf, ist die wöchentliche Quizfrage an dich, lieber Isam.
Ich bin gespannt.
Ja, die habe ich dir natürlich wieder mitgebracht. Und zwar ist heute die Frage: Wer und mit welchem Team? Das sind die beiden Voraussetzungen und jetzt beantwortest du es mir. Wer und mit welchem Team ist das berühmte Phantomtor in der Bundesliga gefallen? Kannst du dich daran erinnern?
Ich weiß es sogar,
okay.
Ja, direkt.
Ja, ich bin gespannt. Nee, dann sage ich keine Antwort, wenn du so sicher bist.
Ich weiß es. Ich weiß nicht, ob du das Jahr aufgeschrieben hast. Ich sag mal jetzt einfach 2016.
Es war 2013.
Okay, das ist schon mal falsch. Kleiner Minuspunkt. Es war Stefan Kießling mit Bayern 04 Leverkusen.
Richtig. Weißt du, gegen wen sie gespielt haben?
Gegen Hoffenheim.
Richtig? Wow, stark.
Ja, ich hab's noch im Kopf, ich weiß es noch. Es war damals ein großes Drama. Ja. Und ja, das vergisst man nicht so leicht.
Aber 2013 hast du wahrscheinlich noch nicht selber so aktiv Fußball geguckt, oder doch schon?
Doch schon.
Bundesliga also, auch.
Da war ich ja 11. Da hat man schon ab und zu mal so die Highlights auf Sportschau geguckt, so ist es nicht.
Man muss sagen, du hast mich ja auch so wirklich an Fußball rangeführt eigentlich, ne? Also ich weiß noch, zu der Zeit war ich vor allem so Basketball-Fan und dann mit der WM 2014, ja, klar, Kickbase dann irgendwann.
Ich weiß nicht, wann genau das war, aber wir haben dann auch sehr viel mit Fußball gemacht, so Fußball gespielt, Fußball geschaut, alles Mögliche.
Ja.
Und irgendwie habe ich dann doch dich auf die Seite vom Fußball
gebracht. Hast du geschafft.
Und ja, ich weiß, du hast selber gesagt, dass Fußball der beste oder der beliebteste Sport ist.
Ja, irgendwie, okay, sowas, Moment mal.
Irgendwie sowas hast du das gesagt, ja, das weiß ich noch ganz genau.
Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sportart. Für mich schön genug mittlerweile, damit ich eben hier mit dir diesen Podcast mache. Mhm. Dann hast du die Quizfrage zum ersten Mal in unserem Podcast-Format richtig beantwortet. Das heißt, du stehst jetzt eine richtig, zwei falsch, 1-2 ist in Ordnung. Kann man gut machen. Isa, was machen wir denn heute? Wir gehen durch die Teams durch, aber in welchem Format?
Wir haben dieses Format, was vor allem beim letzten Mal sehr gut ankam, nämlich einfach Hot Takes oder Top und Flops von aktuellen Transfergerüchten oder Rankings von aktuellen Positionen von Mannschaften. Und ich würde sagen, ich starte auch direkt rein mit RB Leipzig.
Ja, ich will dich direkt nochmal, sorry, kurz unterbrechen, okay. Weil du fängst gleich an mit Leipzig, das ist richtig. Aber es ist so viel diese Woche passiert, zu vor allem Bayern München, deinem Lieblingsverein, aber noch natürlich anderen Top-Teams, die wir besprochen haben. Aber ich will direkt mal kurz bei Bayern reingehen, nur gib mir nur so eine halbe Minute.
Gerne, mit Bayern immer gerne.
Ja, das interessiert dich natürlich, obwohl du wahrscheinlich das meiste davon schon mitbekommen hast. Also, ganz kurz, was alles passiert ist in der Gerüchtewelt rund um die Münchner. Es geht darum, kann die Möglichkeit bestehen, dass man Palinha an Manchester United verleiht? Kommt möglicherweise doch noch irgendwie Gittens zu Bayern? Ist jetzt ein bisschen wieder in die Richtung Chelsea, aber mal gucken. Nico Williams, man will nicht aufgeben, ihn zu holen. Luis Diaz ist jetzt auch plötzlich im Gespräch. Es geht um einen möglichen Bowie-Verbleib, einen Coman-Verbleib. Beides finde ich überraschend. Ja. Ich lasse dich gleich reden.
Ja.
Es gibt die Möglichkeit, dass Kim, wie Lothar Matthäus sagen würde, DJ Jim Jay, nach Saudi-Arabien geht und der Saragossa-Abschied steht ja kurz bevor. Und jetzt möchte ich ganz kurz nur fragen, weil es sei ziemlich
viel. Das war einiges, ja.
ich bin mir sicher, du hast auch zu jedem davon eine gute Meinung, aber ich möchte eine Frage stellen. Und zwar vor allem drei Spieler haben wir beide jetzt auch schon öfter besprochen, ja, sind jetzt nicht unsere Favorites bei Bayern, und zwar vor allem Saragossa, Palinha und Bowie, würde ich sagen.
Ja, okay, kann man eigentlich alle abgeben, vor allem Saragossa, der hat nie wirklich Fuß gefasst bei Bayern. Palinha hatte letzte Saison es auch sehr, sehr schwer. Eine Laie könnte ihm vielleicht gut tun. Wenn man ihn verkaufen will, sollte man versuchen, wirklich so viel Geld wie möglich zu kriegen. Und ich glaube, wenn man ihn erst verleiht und er dort Spielpraxis sammelt und dort gut spielt, kann man ihn vielleicht für mehr Geld verkaufen. Mhm. Ja.
Ich muss dir direkt eine ganz konkrete Frage stellen. Und zwar, du findest alle drei so mittel, du sagst, man kann alle drei abgeben oder verleihen. Ja. Aber Wenn du einen Spieler dieser drei, Saragossa, Boy oder Palinha, für jedes einzelne Saisonspiel, jede Minute diese kommende Saison aufstellen müsstest, bedeutet, wenn du zum Beispiel einen Palinha aufstellst, für jedes Saisonspiel, jede Minute, müsste ja dann auch, ist ja dann eine Sechserposition auch vergeben.
Ja.
Bei Boy der Rechts- oder Linksverteidiger und bei Saragossa eine Flügelposition. Wen würdest du da nehmen?
Also Saragossa sage ich auf keinen Fall. Also er hatte teilweise gute Phasen da, als er in Spanien verliehen worden ist, aber weitestgehend bei Bayern konnte er auch gar nicht in der Bundesliga Fuß fassen. Es wäre zwischen Palinha und Boy und ich glaube, ich würde, auch wenn ich Konrad Leimer wirklich mag, ich würde wahrscheinlich eher Boy aufsetzen, weil so ein Zentrum ist schon sehr wichtig und Kimmich ist ja schon mal safe gesetzt.
Ja.
Dann müsste halt Palinha auch safe gesetzt sein und es könnte funktionieren, wenn man ihm nämlich die Spielpraxis gibt, aber dasselbe sehe ich vielleicht bei Boy, der könnte auch da Fuß fassen. Er hat jetzt auch aktuell zur Club-WM auch also das eine gute Spiel gehabt, so mäßig, das muss man ihm lassen. Und Palinha hatte nicht mal da in beiden Spielen, die Bayern bisher hatte. Wir nehmen nämlich am Dienstag auf, da hatte Bayern noch nicht gespielt. Hat er noch nicht eine Minute bekommen. Also
spielen die heute Abend oder morgen?
Die spielen heute Abend, ja, 21 Uhr.
Gegen Lissabon, nee,
das ist Quatsch. Gegen Boca Juniors haben sie gespielt, gegen Benfica spielen die jetzt.
Ja, ist doch Lissabon, ja. War doch kein Quatsch. Ja. Ja, gut. Okay, ja, spannend. Das heißt, du würdest eher Bowie aufstellen und die anderen beiden dann verleihen.
Ja.
Also du siehst Bowie dann jede einzelne Minute in der Champions
League. Ich muss da irgendwas machen.
Du musst dich entscheiden.
Das war ja so diese Fragen.
Danke diese für die Einschätzung. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt rein in Leipzig.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit Leipzig. Und da ist es, finde ich, sehr spannend, weil Leipzig hat keinen internationalen Platz bekommen. Ist am Ende auf dem Tabellenplatz 7 gelandet. Und das reicht ja nicht, da Stuttgart, zu denen kommen wir auch später, die den DFB-Pokal gewonnen haben. Und bei Leipzig muss natürlich auch einiges Neues passieren. Und die haben sich jetzt einen neuen Trainer geholt von einem anderen Bundesliga-Verein, nämlich Ole Werner. Und ich bin sehr gespannt. Ich denke, er wird klare Ideen und frischen Wind bringen. Was denkst du, was ist deine Meinung zu ihm? Glaubst du, er ist der richtige Mann für Leipzig?
Ich habe bei ihm immer so das Gefühl, wie lange war er jetzt bei Bremen?
Schon ewig.
Ewigkeiten, ne? Ja. Und ich habe bei ihm immer das Gefühl gehabt, dass er Bremen so wirklich diesen Ansporn geben wollte, wir schaffen es jetzt wirklich, uns mal oben festzusetzen. Weil Bremen ist wirklich so eine Achterbahnmannschaft. Mal spielen die super, mal haben die Phasen, wo sie gar nicht sich durchsetzen können. Jetzt ist Bremen wievielter geworden?
Ach, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, 10.
Also wieder nicht in die europäischen Plätze
auf jeden Fall. Relativ knapp war
genau. Das
auf jeden Fall. Ich glaube, 8. sogar.
Ja, aber das ist ja wirklich so eine Mannschaft, die irgendwie immer dann im Endeffekt im Niemandsland landet, obwohl man sich so richtig Hoffnungen macht. Ich habe das Gefühl, dass er eigentlich ein guter Coach ist, weil Leipzig jetzt möglicherweise auch ordentlich abliefern wird. Ich bin ja immer noch traurig, dass Marco Rose weg ist. Ich fand den eigentlich super, aber naja.
Ja, und vor allem Werner und Werder passt eigentlich das gut allein vom Namen zusammen.
Das ist crazy.
Und noch zusätzlich für Leipzig und Werner, er hat ja auch keinen Druck von Champions League, also er hat nicht diese Dreifachbelastung. Also da.
Achso, jetzt
er,
bei Leipzig.
Ja, jetzt für Leipzig, da hat er vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr, weniger Sorge. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt rein und reden über die Transfers, weil Leipzig hat ein bisschen was gemacht. Sie haben sich zum Beispiel Vermeeren, der war ja nur von Atletico geliehen, den haben sie jetzt geholt für 20 Millionen.
Mussten sie sich den holen? Gab es da so eine Klausel? Weißt du das?
Das weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Aber sie haben 20 Millionen jetzt für ihn bezahlt. Ich fand, er war okay, aber er hat sich jetzt nicht wirklich krass durchgesetzt im Mittelfeld. Ja. Und sie haben sich auch überraschend für mich noch einen geholt, den ich persönlich, muss ich sagen, nicht kannte, nämlich Banzuzi, für 16 Millionen. Das heißt, sie haben jetzt noch mehr Mittelfeldspieler. Und da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, wen würdest du, die spielen wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass sie wieder mit zwei im Zentrum spielen. Und ich liste jetzt mal die Spieler auf und du sagst mir, wen du da stellen würdest. Wir haben einmal Arthur Vermeeren, Nicolas Seiwald, Haidara, wir gehen mal davon aus, dass er bleibt, dann die Neuzugang Banzuzi, Schlager, Uriah Drogo und Kampel.
Das sind jetzt das ist viel.
Einige Namen, ja.
Okay.
Soll ich nochmal wiederholen?
Du kannst es gerne nochmal wiederholen. Ich mache es mir nebenbei auch auf, damit ich es dann vor Augen
habe. Also Vermeeren, Seiwald, Haidara, Banzuzi, Schlager, Uriah Drogo. Dann haben wir noch Kevin Kampel. Also das sind 7 Spieler und auf 2 Positionen, da wird es wahrscheinlich, also da muss es mindestens noch einen Abgang geben.
Ja.
Ich gehe sogar wahrscheinlich von 2 Abgängen aus. Das Mittelfeld ist wirklich überfüllt Und es ist wirklich eine schwierige Entscheidung, wie man dann spielen lassen würde.
Also ich finde, Xaver Schlager ist auf jeden Fall gesetzt. Wenn er endlich jetzt wieder fit ist, von seinem Knochenödem-Geschichte da, dann muss der Mann auf dem Platz stehen. Man hat so krass gemerkt, wie er ihn gefehlt hat letzte Saison.
Ich fand ihn auch sehr gut immer.
Für mich ist auf jeden Fall Seiwald einer, der wichtig ist fürs Team. Ich fand ihn auch als Innenverteidiger immer ganz cool, aber eher noch ein Backup.
Okay.
Vermeer hat mich wirklich nicht überzeugt. Ich weiß nicht, also ich habe auch seinen Spielstil nie so richtig lesen können, ob er eher spielerisch ist oder defensiv. Ich habe es nie verstanden. Er ist so eine Mischung. Ich würde am liebsten Xaver Schlager auf dem Platz sehen, so als Absicherung. Aber vielleicht, habe ich mir gedacht, kann man das auch so machen. Du hast gesagt, zwei zentrale Mittelfeldspieler. Ja. Was ist, wenn du einen Sechser/Achter hast und davor hast du dann zum Beispiel, wie heißt der, Uodraogo?
Ja, Uodraogo.
Und ich weiß nicht, wie der neue ist, Banzuzzi oder wie er heißt. Aber wenn man ihn für 16 Millionen geholt hat, dann wird er ja schon was drauf haben. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht die beiden auf den Platz bringen weil Uodraogo, der spielt ja gerade richtig gut bei der, oder hat richtig gut gespielt jetzt bei der U21.
Eben. U21, ja.
Fand ich ihn gut. Ja. Ich habe mir ein, zwei Sachen von dem angeschaut. Und der war ja auch viel verletzt letzte Saison. Ich glaube, sonst hätte er auch Spielzeit bekommen.
Sehr viel verletzt.
Also ich würde Vermeeren, Seibert auf die Bank packen. Erstmal. Und dann hast du Xaver Schlager auf dem Platz, diesen Banzuzzi, klingt irgendwie spannend, und Uodraogo, um den Spielzeit zu geben.
Ja, und Haidara, glaube ich, wird auch den Verein verlassen.
Habe ich gar nicht jetzt mehr in Betracht gezogen, ja.
Und Kevin Campbell hast du noch als Rotationsspieler, den du noch im Kader halten kannst, ja. Das ist sehr spannend. Ich will nochmal anmerken, Leipzig hat auch einige Leihrückkehrer, unter anderem...
Sag mir nicht Timo Werner, oder?
Nein. Es ist leider nicht nur Timo Werner, es ist wirklich sehr spannend, was hier kommt. Nämlich einmal Timo Werner, okay. Mhm. Was sagst du zu ihm? Behalten oder verkaufen?
Ich war wirklich Fan von ihm vor so 2-3 Jahren in der Bundesliga, wo er noch mit Nkunku ein geiles Duo gemacht hat. Jetzt mittlerweile, Leipzig wird man ihm nicht viel, meiner Meinung nach, nicht viel anfangen können. Die sollen nur Openda vorne reinstellen. Šeško ist wahrscheinlich weg, aber bitte, Werner, ist kein Aufbauspieler für die gerade.
Und dann haben wir nochmal als Leihrückkehr Elmas.
Ilias Elmas, ne?
Ja,
wo
waren
der in der Leihe?
Ich glaube, der war bei Torino und ist jetzt wieder zurückgekehrt.
Wie war der da?
So Mitte, aber...
Brauchst du nicht. Das ist doch, der spielt auch so Sechser/... So
ja, so offensiver schon.
Ja, okay.
Also, aber er hat auch nie Fuß gefasst bei Leipzig, also...
Lieber Uodraogo Zeit geben, Banzuzzi und wie er heißt, alle schön reinwerfen und dann Elmas vielleicht entweder verkaufen oder verleihen nochmal.
Und der letzte Reihrückkehrer, den ich jetzt hier erwähne, ist André Silva. Was sagst du zu ihm?
Für mich hätte ich den noch unlieber, wenn man das so sagt, noch mehr ungern, was auch immer, im Team als ein Werner. Ich fand ihn bei Bremen nicht geil, ich fand ihn bei Frankfurt nicht so geil. Doch, bei Frankfurt war er noch gut.
Ja.
Aber dann bei Leipzig, meine ich, fand ich ihn jetzt die letzten Saisons nicht überragend und bei Bremen auch nicht. Höchstens als Backup.
Ich sag auch, die beiden könnten sich eher nochmal bei einem eher schlechteren Bundesliga-Club probieren.
Ja.
Oder im Ausland. Okay, das war meine Takes zu Leipzig. Würde sagen, wir gehen direkt weiter.
Ja, sehr nice, hat mir gefallen. Vor allem, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie es mit dem neuen Coach machen. Wir gehen direkt weiter in die Tabelle mit Tabellenplatz 8. Jetzt weiß ich natürlich, wo die Bremer gelandet sind. Und zwar, wie gesagt, mit SV Werder Bremen, die ihren Coach jetzt verloren haben. Es gibt bei den festen Transfers bis jetzt noch keinen einzigen Zugang und es gibt auch keinen... Doch, es gibt einen Leihrückkehrer. Und den habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich den ganz spannend fand. Und zwar Kovnacki, was auch immer, hat jetzt in der letzten Saison in der zweiten Bundesliga gespielt bei Düsseldorf und hat dort immerhin 13 Tore und 7 Vorlagen, also 20 Scorer gesammelt.
Ist gut.
In der Spielzeit. Bei Bremen ist ja die Stürmersituation so ein bisschen noch offen und da können wir auch direkt reingehen, weil es gibt da jetzt gerade 5 Spieler mit Kovnacki, wird er glaube ich ausgesprochen, die man da theoretisch aufstellen könnte. Ich lese dir mal kurz vor. Du hast einen Jimba im Kader, Grüll, dann Top, so Keke Top, ist ja auch noch ein jüngeres Talent. Momentan noch Duxch und Kovnacki, das sind 5 Spieler. Und ich kann mir vorstellen, da können wir direkt in die Abgänge-Gerüchte reingehen, dass ein Marvin Duxch wechselt.
Habe ich auch gehört, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Also für 6 Millionen ist momentan sein Marktwert, ich dachte ehrlich gesagt mehr, aber 6 Millionen, unter anderem steht Köln im Raum, spannend, mal gucken. Nehmen wir mal an, dass Marvin Duxch wechselt, dann hast du wirklich viele junge Talente im Kader, also ein Jimba und Top, dann hast du einen Grün und einen Kovnacki. Finde ich eigentlich eine ganz coole Offensive. Ich weiß nicht, kennst du Kovnacki?
Ja, kenne ich. Ich weiß, dass er bei Düsseldorf ab und zu gespielt hat.
Ja.
Was ich noch zu Duxch sagen will, ich finde es sehr schade für Bremen, weil ich fand, er war in der Offensive der eigentlich fast immer geliefert hat. Hat immer aber auch viel Hate von den Fans bekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Und ich glaube, er hat sich am Ende nicht wertgeschätzt gefühlt. Das hat nicht gepasst so mäßig von beiden Parteien. Also ich fand, er war die Konstante in der Offensive, wenn du jetzt auch die anderen Namen hörst ja. und die Statistiken siehst, die Leistungen, dann war er natürlich der Beste und er hat die meiste Erfahrung. Und jetzt, wie du meintest, ist in der Offensive im Sturm, sind da jetzt eher ältere Leute unterwegs und Kovnatski?
Nee, eher jüngere Leute.
Eher jüngere Leute, meinte ich.
Ja. Und Kovnatski, genau.
Der ist halt mit 28 wahrscheinlich der Älteste von denen.
Ja, genau, das heißt, die Situation wird definitiv interessant. Auch in der Abwehr ist einiges passiert. Ach, übrigens, Oliver Burke ist ja jetzt auch noch gewechselt. Der war auch eigentlich cool.
Stimmt,
der hat ja auch jetzt eine große Rolle noch gespielt. Ja. Ist er ja dann überraschend zur Union gegangen. Ablösefrei, natürlich schmerzhaft für die Bremer. Hm. Und dann auch ablösefrei in der Abwehr sind gegangen. Milos Veljković zu Belgrad, Roter Stern.
Ja.
Und Anthony Jung, haben wir letzte Folge darüber gesprochen, ist zu Freiburg gegangen.
Ja, auch übel richtig random, wirklich.
Das heißt, auch in der Abwehr muss einiges getan werden. Zudem sind Spieler weg, auch vor allem in der Abwehr, die ausgeliehen waren. Einmal Köhn, der ist zurück nach Gala jetzt gegangen. Und Caboret, der hat nicht, also Issa Caboret von Manchester City, hat so eine mittelgroße Rolle gespielt.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Würdest du sagen, Köhn oder Caboret nochmal zurückholen, wenn es geht?
Ich fand, beide waren so okay, aber man hat jetzt rechts mit Weise einen festgesetzt. Also wenn man sich Caboret für ganz wenig Geld holen könnte. Ich weiß, er hat sich zum Verein bekannt, also er hat den Verein wirklich zum Himmel gelobt. Dann, also er kam auch gut bei den Fans an, da könnte man sich vielleicht noch überlegen. Köln war jetzt auch so, lala, war okay, also muss man nicht unbedingt beide. Mhm.
Ja, und wenn man jetzt schon sieht, welche Spieler alle erstmal weg sind, möglicherweise weg sind, dann tut es weh, auch die Abgangsgerüchte noch weiterzulesen, weil neben Marvin Ducksch, der möglicherweise wechselt, steht auch der Abgang von Cetera im Raum. Für 4,5 Millionen ist sein Marktwert momentan. Kopenhagen ist da gerade der Favorit.
Ich habe nichts
von
gehört.
Und das könnte interessant werden, weil wir letzte Folge darüber gesprochen haben. Diandre Ramage, wie man ihn ausspricht, wenn er möglicherweise zu Dortmund geht, ist da der Torwartplatz frei.
Davon habe ich noch gar nichts gehört, aber das wäre wirklich sehr spannend. Also, aber dann muss halt, was macht dann Bremen?
Bremer Backhaus haben sie sich jetzt...
den wollen sie dann als ersten Keeper ranholen?
Genau.
Hat er überhaupt, ich glaube, er hat auch nicht mal Bundesliga
gespielt. Nee, aber sie sind sehr überzeugt von ihm. Die haben jetzt einen langen Vertrag, glaube ich, auch noch gegeben. Also die sind sehr überzeugt. Mal gucken, ob Cetera geht, das ist ja nur ein Gerücht. Was noch viel mehr wehtun könnte, meiner Meinung nach, ist der ein möglicher Abgang von Romano Schmid. Marktwert 17 Millionen, ordentlich.
Man kriegt immerhin viel Geld für ihn.
Möglicherweise Premier League. Würdest du an deiner Stelle den Abgang von Romano Schmid in Kauf nehmen? Ist jetzt nur ganz hypothetisch.
Ja.
Um das mit größte Gerücht, was es rund um Bremen diese Saison gab, oder jetzt in der Pause gab, Julian Brandt ranzuholen.
Oh.
Würdest, also auch wenn, natürlich, Julian Brandt Marktwert 25 Millionen, Romano Schmid 17 Millionen. Die Möglichkeit besteht, wenn man noch irgendwie Geld ranholt durch einen Ducksch oder so.
Also, Romano Schmid hat letzte Saison für Bremen geliefert. Brandt hat für Dortmund auch ganz gute Sets gehabt, so ist es nicht. Aber da ist halt am Ende die Frage, ob es dann halt, ob er halt auch bei Bremen funktioniert. Also, ich würde bei Bremen eher versuchen, Schmid zu behalten. Weil du hast ja jetzt anscheinend mit Ducksch und Cetera zwei Schlüsselspieler, die du verlierst.
Möglicherweise.
Möglicherweise, ja. Also, ich würde versuchen, Schmid zu behalten, weil er war auch sehr, sehr gut. Einer der besten Spieler bei Bremen letzte Saison.
Ja, interessant. Ja, ich muss auch sagen, ich finde, Brandt hat jetzt auch bei der Club-WM für Dortmund wieder ordentlich abgeliefert. Ein, zwei Vorlagen gemacht und so. Ich kann mir vorstellen, dass er doch noch bleibt, auch wenn jetzt der Abgang schon fast sicher stand. Aber es wirkt so, als würde sich da gar nicht so viel tun. Ich weiß nicht, vielleicht dringt auch einfach nicht viel raus. Ja, aber das war es auch erstmal zu Bremen. Ganz knackig durch.
Ja, dann kommen wir jetzt zum DFB-Pokalsieger, nämlich VfB Stuttgart, die sich dadurch noch international qualifizieren konnten. Und da bin ich auch gespannt. Wir haben sehr wahrscheinlich einen Abgang mit Enzo Mio. Und da habe ich jetzt als anderen Interessenten einmal Paul Wanner von jetzt gerade noch Bayern und Noah Darwich von Barca. Über die haben wir vor allem Noah Darwich haben wir einmal kurz geredet.
Bei BVB, ja.
Was sagst du, wen würdest du von den beiden eher holen oder würdest du sogar versuchen, beide zu holen?
Ich finde, Stuttgart hat das, sieht man, Paradebeispiel Woltemade, hat das auch drauf, ähnlich so ein bisschen wie Frankfurt, nur noch nicht auf dem gleichen Level, so jüngere Talente zu fördern, beziehungsweise zu erkennen, wer da gut ist und wer sich gut entwickeln kann. Ich muss sagen, ich fand Paul Wanner, es wirkte so, als wäre ihm das bei Heidenheim schon alles zu viel gewesen. Oder zumindest, als ob er noch nicht 100% bereit wäre.
Ja.
Deswegen würde ich eher Noah Darwich ranholen. Mir gefällt die Idee, dass du einen so jungen Spieler ranholst, der auch international schon bekannt ist. Ich glaube, das könnte für Stuttgart sehr sexy sein.
Und die kriegen nochmal für Anthony Mio, der hat einen Marktwert von 35 Millionen. Ich glaube, für den kriegen die auch nochmal ordentlich Geld, ja.
Nach Frankreich oder wo will der hin?
Premier League Frankreich, ja. Habe ich, das ist das, was ich gehört habe. Und natürlich müssen wir, wenn wir bei Stuttgart sind, auch über den absoluten Superstar reden, der aktuell auch in der U21 EM rasiert, nämlich Nick Woltemade. Und was er wirklich liefert, das ist wirklich Weltklasse. Also ja, mit seiner Körpergröße und seinem Dribbling, das ist wirklich, das sieht man eigentlich so gut wie nie. Und ich würde dich gerne mal fragen, wen würdest du in der nächsten Saison aufstellen im Sturm?
Mhm.
Dein Ranking. Wir haben einmal natürlich Nick Woltemade. Wir haben Demirovic, wir haben Undav und ich würde es erstmal bei den drei belassen. Weil, und Noah, sagen wir mal noch Noah Darvig, wenn er kommen würde.
Für mich ist es sogar, also ich kann es dir direkt sagen, ganz klar, okay. Ich fand Undav so dermaßen cool auf der Zehnerposition. Er war für mich so gut, also besser als im Sturm, viel besser. Er hat das so geil in der Kombi mit Woltemade gemacht, die beiden musst du zusammen wieder auf den Platz bringen. Ich dachte, ich habe das nie gedacht, aber in den letzten 4-5 Bundesligaspielen ist Undav nochmal richtig aufgedreht, hat so geil die Scorer gesammelt und hat sich zusammen in dieser Kombi mit Woltemade so heiß gespielt. Das war wirklich richtig cool. Das war eines der besten Stürmer-Duos, fand ich, in den letzten Spieltagen. Die musst du wieder auf den Platz bringen, die beiden.
Ja, ich will nochmal kurz erwähnen, Undav hatten wir beide in Kickbase und er hatte
ihn zuerst, dann hat er sich verletzt, dann hast du ihn dir geholt, dann hast du ihn abgegeben und dann habe ich ihn mir geholt.
Ich will kurz erwähnen, ich hatte ihn, ich habe ihn wirklich an ihn geglaubt, festgehalten. Ich glaube, er hatte in 11 Spielen bei mir so 200 Punkte gemacht, dann habe ich ihn verkauft.
Und keinen Scorer oder einen oder
so. Ich glaube, einen Scorer so, dann habe ich ihn verkauft gehabt, Moritz hat ihn sich geholt und dann hat er ihn wieder rasiert, das war dieses
Ende. Dann hat er direkt 4-5 grüne Balken, ist jetzt wieder viel Kickbase-Talk, wer die App nicht kennt, einfach mal googeln, das macht sehr Spaß. Bei mir hat er wieder performt. Deswegen bin ich auch sehr ihm zugeneigt momentan und würde gerne ihn mit Woltemade auf dem Platz sehen.
Also du würdest auch alle drei behalten, ne?
Demirovic, wenn du den Darvig holst, ja doch, eigentlich schon. Du brauchst schon einen guten Backup und Demirovic hat ordentlich Erfahrung.
Und für Europa League ist es auch wichtig, so einige gute Spieler zu haben, im Sturm vor allem. Will ich nochmal kurz eingehen, weil Stuttgart hat sehr, sehr viele Innenverteidiger. Und letzte Saison gab es auch einige Verletzte, aber gehen wir mal davon aus, dass alle fit sind. Will ich nochmal auch mal kurz deine zwei Innenverteidiger haben und vielleicht den Backup dazu, die du aufstellen willst in der nächsten Saison. Wir haben einmal Chabot, wir haben Zagadou.
Du hast aber gerade gesagt Europa League bei Stuttgart.
Die spielen Europa League, glaube ich, weil sie den DFB-Pokal gewonnen haben.
Achso, stimmt.
Oder spielen die kaum für. Nee, die spielen Europa League.
Ja, du hast vollkommen recht. Mein Fehler, völlig verplant. Ja, weiter
so. Also, wir haben Chabot, Zagadou, Ramon Hendricks. Arnie Chase oder Charsey.
Ja, Chase, glaube ich.
Chase. Er ist Japaner, also ich weiß nicht, ob man ihn so amerikanisch ausspricht.
Ach so, gut, keine Ahnung.
Aber kann sein. Dann Finn Jeltsch, Al-Dakir und Jacques. Also ich wiederhole nochmal, Chabot, Zagadou, Hendricks, Chase, Jeltsch, Al-Kadir.
Zagadou wirst du, und das würde auch ich nicht nach zwei Kreuzbandrissen jetzt, glaube ich, nicht direkt
sehr bitter für ihn, ne?
Vorne reinballern. Auf jeden Fall Chabot. Ist ein Anker, finde ich sehr gut. Und ich würde daneben aufstellen wahrscheinlich Al-Dakir. Jeltsch hat am meisten Spielzeit von den anderen, glaube ich, letzte Saison bekommen und der hat das sehr ordentlich gemacht. Al-Dakir ist aber so ein dermaßen großes Talent. Der hat ja auch, glaube ich, in der belgischen Nationalmannschaft teilweise schon gestartet. Ich finde den wirklich gut und auf dem Platz stand, hat er auch echt jetzt Sperre und Verletzungspech. Also mein Traumduo in Anführungsstrichen für Stuttgart IV wäre Chabot und Al-Dakir.
Ja, sehe ich auch so. Und Jeltsch ist natürlich auch ein gutes Talent hier in Deutschland. Aber Al-Dakir sehe ich auch nochmal eine Nase vor. Aber mit Yates und Zagadou und Charsey hast du nochmal einige auf der Hinterhand.
100%.
Ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter.
Es gab die spontan noch kurz die Bayern-Aufstellung rausgekommen für die Club-WM.
Oh, ich bin gespannt.
Ich lese dir kurz vor. Ah, passt ja. Im Tor überraschenderweise Neuer. Und dann, es startet Bowie. IV ist Upamecano, Stanisic.
Okay.
Und Guerrero startet auf der anderen Außenverteidiger. Und wir haben, jetzt wird es aber
crazy.
Wir haben Palinia in der Startelf.
Oh.
Also das habe ich da jetzt raufbeschworen. Wir haben einen Bischof zum ersten Mal in der Startelf.
Okay.
Und Pavlovic.
Alle drei.
Kimmich nicht.
Aber dann wird wahrscheinlich Bischof eher den Offensiven-Part übernehmen.
Jetzt pass mal auf, wer alles auf der Bank sitzt. Und dann kannst du dir vielleicht schließen, wer die Offensive bildet. Kane sitzt auf der Bank. Olise sitzt auf der Bank. Coman sitzt auf der Bank. Musiala sitzt auf der Bank. Das heißt, die Offensive bildet tatsächlich gerade Sané, warum auch immer noch mal in der Startelf, ich find's geil, Gnabry und Müller. Ist doch Wahnsinn, oder?
Irgendwie. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich gehe mal davon aus, dass Sané und Gnabry auf dem Flügel sind.
Ja.
Wahrscheinlich Müller am Sturmzentrum und Tom Bischoff auf der 10.
Ja, das kann gut sein.
Ja, cool. Also, ich bin sehr gespannt, vor allem gegen Benfica wahrscheinlich mit. Also Boca Juniors ist natürlich auch sehr stark, aber Benfica ist mit der stärkste Gegner in der Gruppe.
Da machst du sowas? Nein, ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Bayern ist ja gerade gut in Form. Wir gehen weiter in der Tabelle und zwar mit Gladbach geht's weiter. Dort gab es bis jetzt einen festen Zugang und zwar Kevin Dix, ablösefrei gekommen aus Kopenhagen. Okay, und jetzt ja. Hör dir mal diese Stats an, weil ich war überrascht, wie gut der war letzte Saison. Hat 44 Spiele gemacht und als Innenverteidiger 11 Tore
Was?
Und 4 Vorlagen.
Boah,
wettbewerbsübergreifend.
Das ist trotzdem sehr, sehr stark.
Ja, das ist super stark und der wird definitiv die neue Abwehrsäule bei den Gladbachern.
Von wo kam er?
Kopenhagen.
Oh, okay.
Und es gab bis jetzt aber auch erst nur einen festen Abgang und zwar ist das Steffen Leiner, war jetzt auch schon relativ alt, glaube ich, der ist nach Salzburg gegangen. Okay. Kann man verkraften, würde ich sagen. Wir kommen gleich noch zu den Innenverteidigern zurück. Nur, dass du dir schon mal merkst, Kevin Dix ist neu da, hat letzte Saison richtig gut gespielt. Ansonsten bei den Gerüchten können wir direkt bei den Abgängen auch noch bei der Innenverteidigung weitermachen. Es sieht so aus, als würde wahrscheinlich Ko Itakura wechseln.
Ja.
Möglicherweise nach Frankfurt ist ein großes Gerücht. Für 12 Millionen Marktwert kann man machen. Und Elvedi auch 8 Millionen Marktwert, möglicherweise in die Türkei. Das heißt, es gehen Itakura und Elvedi. Ist erstmal tough für Gladbach, würde ich denken. Jetzt hast du aber eine neue Säule mit Kevin Dix. Und jetzt ist die Frage, würdest du lieber das Geld investieren, wenn du jetzt zum Beispiel in Itakura und Elvedi abgibst, dann hast du ungefähr 20 Millionen Gewinn dadurch. Würdest du lieber das Geld investieren und nochmal einen richtig dicken Innenverteidiger holen? Oder würdest du, weil dort war die Situation letzte Saison auch immer ein bisschen schwach, dir noch einen geilen Flügelspieler in dem Honorar reinholen? Weil die Position war mit Ngumu und Hack immer so ein bisschen schwammig.
Sehe ich auch so. Ich sehe, Hack hatte auch einige sehr gute Spiele. Also man könnte es nochmal mit ihm probieren. Vielleicht sich nochmal ein junges Talent verleihen oder sich holen für wenig Geld. Aber ich sage, sie sollten sich eher das Geld nochmal in den Immerteiger investieren, weil Itakura und Elvedi haben ja die meisten Spiele gemacht in der IV bei Gladbach. Und wenn beide gehen, dann sehe ich da Backup, glaube ich, war zum einen Friedrich und der andere fällt mir gerade nicht ein.
Chiaro Dia.
Ah, der ja ist auch sehr jung. Könnte man probieren zu fördern, aber ich sage, wenn die beiden Stamm-IVs gehen, sollte man sich auch zwei neue holen.
Ja, finde ich eine plausible Lösung. Übrigens Zugangsgerüchte, auch interessant fand ich. Auf jeden Fall Namen, die man kennt. Zum einen Claude Maurice von Augsburg. Wäre halt eine Option für diesen möglichen Flügel, der offen bleibt. Augsburg, 12 Millionen Marktwert. Oder Shuto Machino von Kiel für 5 Millionen. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, letzte Saison 15 Torbeteiligungen gehabt.
Oh. Ja, also ich sag auch, er war wirklich gut bei Kiel. Und ich kann ihn mir bei Gladbach, ehrlich gesagt, gut vorstellen. Im Gegensatz zu Mainz, glaube ich, da war die andere Frage.
Genau.
Ich sehe ihn eher bei Gladbach, habe ich eher das Gefühl, dass er gut passen würde.
Denkst du, er könnte auf dem Flügel spielen und dann hast du Kleindienst und ein Honorar da noch? Oder glaubst du, er würde eher ein Backup-Stürmer sein?
Ich sage, er würde eher der Backup-Stürmer sein.
Okay. Ja. So, und jetzt ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich habe mir diesen Take überlegt und ich war die ganze Zeit schon so, ich will unbedingt Islam davon erzählen, aber ich habe natürlich auf den Podcast gewartet. Jetzt habe ich für dich eine Riesenfrage, weil bei Gladbach gab es einen Spieler, der letzte Saison wirklich ein bisschen in Anführungsstrichen verarscht wurde. Der wirklich, man dachte, der wird alles starten und saß super viel auf der Bank. Weißt du, von wem die Rede ist?
Entweder Reitz oder Neuhaus?
Kevin Stöger.
Natürlich, ja.
Kevin Stöger, habe ich selber kaum vergessen, fast vergessen.
Ich habe ihn wirklich kaum mehr vergessen,
Der hat ja bei Bochum, bei The Man, der hat ja alles gemacht und hat die ersten Spiele bei Gladbach gestartet und dann hat Ceoane beschlossen, der Mann passt gerade nicht. In welchem Bundesliga-Verein, weil ich weiß, ich bin mir sehr sicher, dass er das sich nicht nochmal antun wird bei Gladbach, würde er gut passen?
Ich sag dir ehrlich, mir ist direkt ein Verein in den Sinn gekommen und zwar nämlich bei Mainz sehe ich ihn gut.
Wirklich?
Weil Amiri weggeht?
Ja,
also er wäre wirklich 1:1 ein super Ersatz gewesen ist ein super Ersatz bei Amiri. Und ich sag, für ihn wäre es auch nochmal positiv, er würde auch international spielen, also
100%, das war genau mein Gedanke. Amiri ist doch der Schlüsselspieler bei Mainz und eigentlich kann Stöger, ist er prädestiniert, genau diese Rolle möglicherweise zu übernehmen. Er passt da so, wir müssen uns kurz eine High Five geben, da sind wir uns einer Meinung, das freut mich. Ja, ich habe mir den Gedanken so gehabt und dachte mir so, Stöger bei Mainz, das wäre doch wirklich momentan der perfekte Fit.
Als du es gerade gesagt hast, mir ist wirklich direkt Mainz in den Sinn geschossen. Ja, also ich habe da an der Menge gedacht.
Das klingt so voll staged, aber wir haben es da wirklich nicht abgeschaut. Ansonsten habe ich mir noch aufgestiegen, er könnte möglicherweise, wenn Schmied geht und man Brandt sich nicht holt, bei Bremen reinpassen. Nur theoretisch oder möglicherweise auch bei Augsburg, über die wir nachher noch sprechen. Aber Mainz wäre wirklich der perfekte Fit. Ja, und das war tatsächlich auch schon alles zu Gladbach. Also die Stöger-Situation ist natürlich ein großes Ding und man muss schauen, wie man mit den möglichen Innenverteidiger-Abgängen umgeht.
Okay, dann machen wir direkt weiter bei Wolfsburg. Da bin ich auch gespannt. Die haben nämlich einige Transfers schon gehabt oder da ist auch einiges in der Planung. Und ich würde sagen, wir machen es einfach kurz und knackig im Top und Flop.
Gerne.
Da haben wir als erstes Mohamed Amoura. Der ist für 14,75 Millionen gekommen. Top oder Flop für Wolfsburg?
Top. Er hat schwächere Phasen nochmal gehabt, aber ich glaube, dass er eigentlich gut zu diesem Verein passt und dass er in der Bundesliga auch gut weiter ankommen wird.
Denke ich auch so. Ich glaube, er hat hier über 20 Scorer. Machen wir direkt weiter mit Dennis Vavro. Der ist für 2 Millionen von Kopenhagen gekommen.
Größter Top aller Zeiten. Der Mann hat so krank gespielt, 100% Top.
Ja, und dann haben wir noch Moritz Jens von Mainz Ketter zurück. Soll er bleiben, soll er gehen?
Wenn ich jetzt sage Flop, heißt es eher so gehen oder ja. Dann Flop. Okay. Lieber noch weiter weggeben, weil du hast Kulirakis da und ich finde das IV-Duo mit Vavro und Kulirakis. Oder ist Kulirakis weg?
Kulirakis ist noch da,
soweit ja, ich weiß. Ja, finde ich super, die beiden.
Und dann haben wir noch einen Leihrückkehrer, nämlich Cedric Cesiger von Augsburg. Soll er bleiben oder gehen?
Ich hatte gelesen, dass man sich den bei Augsburg fest verpflichten will und das würde ich auch befürworten. Also Flop.
Okay.
Auch an Augsburg geben.
Okay, und dann haben wir jetzt noch ein Transfergerücht, da bin ich auch sehr gespannt. Nämlich, die Rede ist, man kennt ihn nämlich noch aus der Bundesliga, Amin Harit, der hat damals bei Schalke gespielt für die 10er-Position.
Ja.
Hat einen Marktwert von 8 Millionen.
Top. Wo spielt er gerade?
Er spielt bei Marseille.
Ach, und wie ist er da gerade so unterwegs? Weißt du das?
Ganz okay, er hat jetzt nicht die absoluten krassen Stats, aber
war so Mittel. Bei Wolfsburg ist ja die Offensive wirklich noch so ein bisschen. Du hast ja einen Meier da, der Zehner aber auch Halbpositionen spielen kann. Und du hast einen Sko Olsen, der auch ähnlich, glaube ich, unterwegs sein kann. Ich weiß nicht, ob man den braucht für 8 Millionen. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, so viel, also ich kenne den Mann natürlich auch noch, aber so viel weiß ich gar nicht, wie gut er damals war und wie gut er da reinpassen würde. Vielleicht hast du da eine Meinung.
Ich finde auch eher die Flügel so manchmal so ein bisschen vage und Sturm, also die Offensive allgemein bei Wolfsburg. Also ich sag, vielleicht kann er ja nochmal einen frischen Wind reinbringen.
Ja.
Also ich sag, kann du top sein, so eher so drei Viertel fein nach oben. Also drei Viertel Daumen nach oben.
So mäßig. Ein Flop.
Ja, das ist krass. Und du sagst eher so Flop-mäßig.
Ich sag eher Flop, aber auch, weil ich einfach nicht zu viel zu ihm sagen kann.
Okay.
Ja.
Ja, das war es eigentlich kurz und knackig bei Wolfsburg.
Genauso kurz und knackig können wir es gerne bei Augsburg machen. Ich sag dir die festen Transfers und die Gerüchte und du sagst mir einfach zu allen top.
Okay.
Das ist wirklich crazy. Zugang fest verpflichtet. Mal gucken, ob er bleibt. Matsima, der Innenverteidiger.
Ach so.
Oh. Und jetzt pass auf, bevor du antwortest, es wird deine Meinung natürlich noch verstärken. Sie haben ihn für 5 Millionen verpflichtet und sein Marktwert ist jetzt bei 22 Millionen.
Das ist also absolutes Top für Augsburg. Er war so gut, also ich sag wirklich, ich gebe vorsichtig Top 10 Innenverteidiger auf jeden Fall in der Bundesliga.
Super stark entwickelt.
Und ich habe auch gehört, dass sie ihn vielleicht für das Geld direkt mitnehmen wollen, mäßig, und ihn verkaufen wollen.
Ja, ja.
Ist natürlich sportlich gesehen schlecht, aber...
Kommen wir gleich noch zu, aber der Zugang, der Marktwert ist so krank gestiegen und man hat den für 5 Millionen jetzt bekommen, natürlich top, ne?
Ja.
Und dann, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich verlesen, aber Cesiger steht bei mir als fester Zugang schon für 4 Millionen.
Okay.
Vielleicht ist auch nur ein Gerücht. Aber
das kann eigentlich auch schon
sagst das durch sein. Sagst du top oder flop?
Ich sag top für Augsburg, also er war auch super, hat gut reingepasst bei Augsburg.
Dann bei den Abgängen, ein fester Abgang bis jetzt, und zwar das Leihende von Onyeka ist zurück nach Brentford gegangen, Marktwert 7 Millionen.
Ich sag, ist so Mitte, er war okay bei Augsburg, aber 7 Millionen ist, glaube ich, für Augsburg schon viel, wo man auch wiederum argumentieren könnte, das wäre auch nur ein Drittel von der Summe von Matsima.
Ja, also, wenn du die da investieren willst, natürlich, ja. Okay, dann kommen wir zu den Gerüchten, weil die sind ganz interessant teilweise.
Okay.
Bei den Zugängen, hier kannst du wirklich einfach immer nur Top oder Flop sagen.
Okay.
Jonas Hofmann, Leverkusen.
Top, sage ich.
Für Augsburg jetzt.
Für Augsburg, ja.
Neuhaus von Gladbach, eine Laie, oder man kauft ihn für 3,5 Millionen.
Sage ich, wäre auch top.
Fabian Rieder von Stuttgart, eine Laie.
Könnte auch
top sein. Fand ich voll spannend, oder? Wäre ich nie drauf gekommen, aber ich gesehen und war so.
Könnten alle bei Ausflug passen.
Und jetzt ist natürlich wieder ein bisschen irre, aber Kerim Demirbay von Galla für 2,3 Millionen. Wird wahrscheinlich, wenn, dann eine Laie sein, aber es steht irgendwie im Raum, warum auch immer. Was sagst du?
Schwierig. Also bei Leverkusen war er damals eigentlich ganz gut. Ich kann es mir gar nicht vorstellen bei Augsburg, ehrlich gesagt, dass er bei Augsburg spielt. Also sage ich so Mittel.
Flop.
Ja, also ich würde eher ein Neuhaus sehen, sage ich eher, als ein Demi bei Augsburg.
Und dann bei den Gerüchten, bei den Abgängen, zum einen Claude Maurice. Marktwert 12 Millionen, Gladbach hat Interesse, aber auch England.
Ja, ist natürlich sehr schade. Er war wirklich sehr gut, also offensiv, wahrscheinlich der beste oder konstanteste Spieler für Augsburg. Was war er? Aber wurde verkauft, verliehen, Leihende oder was war mit ihm?
Nee, der ist fest bei Augsburg und man überlegt jetzt, ob man ihn verkauft und der Marktwert ist bei 12 Millionen.
Ich sag, man könnte versuchen, ihn zu halten, weil er war wirklich offensiv sehr gut und wenn man schon mit Maxima eine ordentliche Geldquelle hat, kann man einen anderen Schlüsselspieler, vor allem in der Offensive, behalten.
Wenn du als Augsburg möglicherweise planst, was ja so irgendwie immer der Plan ist, Europa zu erreichen, ne? Dann willst du natürlich Klasse halten, wie zum Beispiel in Claude Maurice. Was ist aber, wenn du jetzt einen Spieler abgibst, wie zum Beispiel einen Giannoulis? Lissabon hat Interesse.
Boah, sehr schwierig. Also, wie gesagt, wenn Maxima geht, Giannoulis, dann ist die Innenverteidigung, was wirklich die Defensive, das war das Starke bei Augsburg. Die haben nämlich, ich weiß nicht, die hatten nämlich eine Serie, wo sie irgendwie kein Gegentor kassiert hatten.
Genau, wir kommen auch noch, kann ich direkt dazu sagen, weil das spielt in dein Argument, Finn Dahm auch möglicherweise will Leeds ihn haben für 9 Millionen.
Also so wie das alles, ich habe davon ehrlich gesagt nichts gehört, das klingt wirklich nach Augsburg Downfall, wenn die wirklich die alle, wenn die wirklich all diese Spieler abgeben, die wirklich eine tragende Säule in der ganz guten Saison von Augsburg waren, als Tabellenplatz 11.
Sie sind jetzt Tabellenplatz, warte, red weiter, ich sag's dir gar nicht ganz also schlau.
12. Ich sage, sie sollten versuchen, Schlüsselspieler zu halten, wenn sie versuchen, wirklich wieder Europa anzugreifen. Vielleicht einen abgeben mit Maxima, dann hast du ganz viel Geld nochmal, um neue Spieler zu holen. Ja.
Stell dir vor, du hältst Maxima. Du hast dann in der Abwehr noch Robileo. Hm. Dann hast du einen Giannoulis, den du auch hältst. Und für den Damen bleibt auch. Rechts hast du Cesiger. Und dann hast du da vorne noch einen Neuhaus, einen Hofmann und einen Claude Maurice rumrennen. Würdest du sagen, das ist ein Team, was Europa schaffen kann?
Ich sage, das ist ein Team, was vor allem für die Conference League spielen könnte. Also schon eine Gefahr sein könnte für die europäischen Plätze, ja.
Ich stelle mir die Kombi von Hofmann und Claude Maurice auch ganz geil vor. Ja, weil so. Claude Maurice ist so ein Flitzer, aber der kann auch tricksen und Hofmann ist dafür bekannt, dass er echt gute Pässe spielen kann. Naja, okay, das war's für Augsburg.
Okay, dann kommen wir direkt weiter zu Union Berlin und da halte ich mich auch relativ kurz und knackig. Aber Union Berlin hat auch einiges schon gemacht auf dem Transfermarkt und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Top und Flop.
Geil.
Und da haben wir einmal Benedikt
können wir schön viele Reels
draus machen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben zum einen Benedikt Hollerbach, der an Mainz für 10 Millionen verkauft worden ist.
So, top für Union. 10 Millionen für den Mann ist viel. Holy shit.
Dann haben wir noch Robben Gosens. Florentino hat ihn jetzt fest verpflichtet für 7 Millionen.
Flop, sage ich erstmal, für Union, weil er ein super geiler Spieler ist. Aber es hat irgendwie nicht geklappt, deswegen wahrscheinlich für beide Seiten dann im Endeffekt top.
Ich sage auch ehrlich, ich glaube, Gosens ist auch nur noch mal zu groß für Union jetzt im Endeffekt, deshalb wollte er auch eher weg. Dann haben wir noch Kevin Volland, der geht zu 1860 München.
Was? Kevin Volland, Downfall? Top. Ja, der Mann hat gar nicht Fuß gefasst.
Ja. Dann erwähne ich jetzt noch die Zugänge. Einmal
Ilic. Also feste Zugänge?
Feste Zugänge. Ilic von Lille für 5 Millionen gekommen, hat letzte Saison ein paar Spiele gemacht, ab und zu mal gescored.
Top. Der war doch super dann im Endeffekt. Finde ich gut.
Oliver Berg von Werder Bremen. Ohne Transferablöse.
Stimmt, ablösefrei. Ja, top.
Ablösefrei.
Top. Ich sage einfach top.
Okay. Und dann haben wir noch Alex Kral von Espanyol.
Der war doch schon bei Union.
Ja, aber der wurde wieder wegverliehen. Und jetzt kommt er wieder.
Okay. Vor allem Espanyol war doch gesetzt und super, oder?
Ja. Sagst du, Union sollte ihn halten oder lieber abgeben?
Wenn du Diogo Leite und Döki hältst, kannst du ihn wieder abgeben. Wenn du einen von beiden verlierst, halten.
Und dann erwähne ich jetzt nochmal kurz, Union hat auch einige andere Spieler verloren. Die haben zum Beispiel Schwolo verloren oder Roussillon, die ablösefrei jetzt, wo der Vertrag einfach nicht verlängert worden ist, aber haben jetzt auch keine große Rolle gespielt. Und Jong ist von Stuttgart erstmal weg.
Mhm.
Aber den haben sie direkt wieder fest verpflichtet für 4 Millionen. Was sagst du?
Union hat die verpflichtet? Top. Ja.
Sag ich auch. Hat am Ende nochmal ordentlich gespielt und hat alles auch ganz gut gemacht.
Ja,
ja, das war's eigentlich von Union Berlin. Also da gibt's auch jetzt nicht so viel.
Ja, das wird jetzt auch gleich deutlich bei den Vereinen im unteren Tabellendrittel
wird es eng dünner.
Da wird es dünn, auch viel sich zusammen zu spinnen. Aber wir können sehr gerne, und da freue ich mich sogar ein bisschen drauf, über St. Pauli sprechen.
Okay.
Es gibt noch keinen einzigen festen Zugang, der getätigt wurde. Zumindest keiner, der relevant ist. Es gibt ablösefreie Zugänge und auch ein paar Spieler, die ich jetzt tatsächlich nicht kannte, aber keiner für die Startelf relevant. Abgänge gibt es, und zwar tut das ein bisschen weh. Giyawugi hat man sich gekauft. Man hatte eine Klausel, man hat den sich gekauft.
Für wie viel?
Für 3 Millionen.
Okay.
Aber Lenz hat eine Rückkaufklausel gezogen, hat damit den Kauf ausgehebelt und hat für 4,5 Millionen Giyawugi jetzt fest verpflichtet, also zurückgeholt.
Er hat immer ein bisschen Gewinn gemacht, aber das ist wirklich schade.
Du machst 1,5 Millionen plus, aber...
Ich fand ihn in der Offensive auch wirklich sehr spannend, ein spannender Spieler. War nicht absolut super konstant, aber da will ich auch allgemein über Pauli mal reden. Also das ist wirklich anderweitig. Pauli hatte, glaube ich, die drittbeste Defensive.
Zweitbeste
Defensive in der Liga. Und als Aufsteiger, als St. Pauli, als so ein Verein neu in der Bundesliga, ist es möglich, eine große Marke. Und da hat es eigentlich vor allem in der Offensive, da sie halt wirklich im Gegensatz dazu auch sehr wenig Tore geschossen haben.
Du hattest die schlechteste Offensive der Liga. Ja.
Und die zweitbeste Defensive, also... Wahnsinn. Es muss im Sommer eigentlich offensiv einiges getan werden.
Also eigentlich genau wirklich schlimm, dass Giyawugi jetzt weg ist.
Aber mit dem Geld kannst du dir theoretisch jetzt vielleicht ein, zwei neue Stürmer holen.
Du hast 1,5 Millionen gemacht. Ja, wenn du es gut investierst, ja, aber wird schwierig. Hinzu kommt Van der Heijden, Leihende, zurück nach Mallorca. Was sagst du?
Es ist jetzt kein Riesenverlust. Ich glaube, er war ja auch nicht Stammspieler, ne? Soweit ich weiß.
Ich glaube, wenn er fit war, hat er schon gespielt, doch. Aber er hat jetzt nicht super viel Impact gehabt, leider, das stimmt. Ich glaube, er war auch verletzt teilweise und er kam auch relativ spät dazu. Naja. Und Noah Weißhaupt geht zurück nach Freiburg.
Oh, das ist schade, weil ich fand, er hat es auch ganz gut gemacht bei Pauli und ich sehe ihn auch bei Pauli, ehrlich gesagt. Also er könnte da auch gut liefern.
Du brauchst bei St. Pauli offensive Qualität, hast du gerade selber hervorgehoben und jetzt verlierst du Giyawugi und Weißhaupt erstmal. Ist natürlich tough. Du hast jetzt vorne, also die Aufstellung, zumindest die Liga-Insider ist so und daran orientiere ich mich ganz gerne. Du hast noch einen Saad und du hast einen Sinani. Die beiden haben auch ordentlich Spielzeit letzte Saison bekommen, wenn sie fit waren, haben es okay gemacht, aber du hast auf jeden Fall noch die ein oder andere Position offen. Bei den Abgängen gibt es wirklich absolut, bei den Gerüchten gibt es noch keinen einzigen Zugang, der im Raum steht. Das heißt, das sieht auch nicht gut aus für die Offensive. Und es wird noch schlimmer, denn die Defensive, die St. Pauli ja wirklich in der Liga gehalten hat, muss man sagen,
die fällt auseinander.
Könnte auseinanderfallen. Es gibt ganz für St. Pauli schlimme Gerüchte. Zum einen Erik Smit.
Nein, ach, er war die tragende Säule.
Er ist die tragende Säule, wer weiß, ob er geht. Er und Irvine sind ja wirklich so St. Pauli-Kern.
Ja.
Und Lyon hat Interesse. Sein Marktwert ist bei 5 Millionen. Ich weiß nicht, ob da St. Pauli Nein sagen kann.
Also für sportliche Sicht sollte versuchen, St. Pauli ihn zu halten, da er wirklich auch eine der Identifikationsfiguren für den Verein ist und wirklich einer, also der Abwehrchef war für St. Pauli. Also da sollten die versuchen, ihn zu halten.
Genauso auch für 5 Millionen?
Ich sag auch für 5 Millionen. Da sollte man ihn vielleicht versuchen zu behalten. Sollte man vielleicht andere Spieler versuchen abzugeben?
Ja, ein anderer wäre möglicherweise Treu, der Außenverteidiger, der auch wirklich eine ordentliche Saison gespielt hat. Freiburg hat Interesse und auch sein Marktwert liegt bei 5 Millionen. Was sagst du denn dazu?
Zu Philipp Treu. Ich sag ihn, also ich fand ihn auch gut, aber ihn würde ich dann eher für 5 Millionen abgeben als einen Erik Smit.
Und auch noch ein Abgang, der die Offensive weiterhin schwächen könnte, ist Eggestein, könnte möglicherweise für 2,5 Millionen nach Wien gehen.
War solide auch, aber könnte man vielleicht auch da eher das Geld mitnehmen.
Und dann nur Szenario ganz schnell, wenn du jetzt wirklich hörst, Giyawugi ist weg, Weißhaupt ist weg, möglicherweise geht ein Smit oder ein Treu. Wenn das alles so eintrifft und man flickt sich irgendwie zusammen mit den Spielern, die man im Kader hat und geht in die neue Saison, ist St. Pauli für dich direkt ein Abstiegskandidat?
Ich sage ehrlich gesagt schon, auch wenn die Defensive jetzt sehr, sehr gut war mit zweitbester Defensive der Liga, aber wenn die in der Offensive nicht keine richtig guten Transfers holen, dann wird es wirklich sehr eng. Und wenn die auch jetzt noch zusätzlich in der Defensive Spieler verlieren, also es wird wirklich sehr, sehr dünn für St. Pauli da unten.
Sehe ich genauso. Okay, das war's für St. Pauli.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Hoffenheim, die überraschend auf den 15. Tabellenplatz gelandet sind. Und
also überraschend schlecht.
Ja, überraschend schlecht. Ja. Und die haben auch dementsprechend geantwortet. Und schon da gab es schon einiges, was getan worden ist. Zum einen sprechen wir natürlich über Tom Bischoff, der zu Bayern gegangen ist, ablösefrei. Also Bayern hat 300.000 gezahlt, damit er für die Club-WM mitspielen darf. Das ist natürlich sehr schmerzhaft, vor allem weil er einen Marktwert von 30 Millionen hat. Dass er quasi
das ist so krass. Geht. Das ja. ist so tough für Hoffenheim.
Ja. Ja. Und ich lese mal direkt weiter vor und du sagst einfach mal, gut oder schlecht.
Also wieder Top oder Flop,
ja? Ja, also okay, lass Top und Flop machen. Okay, wir haben einmal Pavel Kadarzabek, der Ewigkeiten beim Verein war, aber 33 Jahre alt mittlerweile ist.
Was ist mit dem Abgang, oder?
Er verlässt den Verein ablösefrei.
Ja. Top. Du brauchst einen frischen Wind.
Und Samaseku? Am Ende hat er nochmal ein bisschen was gespielt, aber er
wird auch... Er geht auch, oder was?
Ja,
ablösefrei. Flop. Ich fand ihn immer gut.
Ja. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Also ich halte von ihm viel. Bernardo, ablösefrei vom Bochum gekommen.
Perfekter Transfer für Hoffenheim. Top.
Ja.
Der kann doch genau die Kadarzabek-Position direkt übernehmen, gefühlt, oder? Der ist doch linker...
Linker Verteidiger kann da schon spielen.
Super. Ja. Bernardo bei Bochum, einer der besten Spieler gewesen. Top.
Sehe ich genauso. Dann haben wir noch Tim Lemperle, der kommt von Köln, auch ablösefrei.
Ist der Kneipenschläger.
Ja.
Nein, nicht okay. Ich habe nur viele Memes dazu gesehen. Ich glaube, der hat bei Köln eigentlich super gespielt. Bei Hoffenheim ist ja wirklich offensiv immer das Ding. Du recycelst da 10 Millionen Stürmer pro Saison, ähnlich wie Union. Mhm. Ich sag erstmal top, vielleicht kann er ja Hoffenheim.
Vor allem ablösefrei hat einen Marktwert von 5 Millionen, kann man erstmal mitnehmen.
Ja, top.
Und dann gibt es auch einige Leihrückkehr. Zum einen Florian Grillitsch, den hat man vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Kommt jetzt zurück von Real Valladolid, erste spanische Liga.
Ich sag Flipflop, weil... Hat er gerade spontan ausgedacht, ich bin so stolz drauf. Weil Flip ist so ein bisschen positiv. Eigentlich ist er ein guter Spieler, aber Flop, der Kollege, ist immer verletzt. Ich hatte ihn bei Kickbase, diese oder letzte Saison, glaube ich. Letzte Saison, ja. Und immer kurz vor Spieltag, so am Freitagabend so mäßig, so ja, Grillitsch fällt aus, hat irgendwie Kopfschmerzen so gefühlt.
Ja.
Nee, deswegen zwiegespaltenes, wie sagt man das, gespaltenes Schwert? Keine Ahnung. Ich hoffe, es kommt rüber, was ich sagen will. Es gibt positive und negative Seiten. Ich sag,
zweiseitiges Schwert heißt es.
Ja, danke, wenn es wirklich so heißt. ich sag Flip.
Okay, dann haben wir noch Berisha von Augsburg. Kommt auch zurück.
Flop.
Hat auch bei Augsburg, glaube ich, gar nicht gespielt oder sehr selten gespielt, weil er auch verletzt war. Dann haben wir noch Attila Soloy. Kommt auch wieder zurück.
Ich weiß nicht, wie er jetzt bei
Belgische Liga. Ich glaube, er hat auch nur ein bisschen gespielt.
Flop.
Dann haben wir noch Mohamed Damar von Elversberg. Die haben wirklich sehr ordentlich rasiert.
Welche Position spielt er noch?
Der spielt auf der 10er-Position.
Dann würde ich sagen top, weil ich finde, offensiv braucht Hoffenheim mindestens, klar, Kramaric ist ja wahrscheinlich der 10er, je nachdem, wie es ausgehen wird, aber du brauchst auf mindestens einen geilen Backup und da ist Damar perfekt.
Hat auch einen Marktwert von 7 Millionen, also konnte ordentlich seinen Marktwert steigern. Und sein Teamkollege, auch von Elversberg, Fisnik Aslani,
ja.
Stürmer,
ja.
8 Millionen Marktwert.
Finde ich richtig cool, würde ich am liebsten bei Hoffenheim in der Offensive sehen. Wäre doch super geil.
Als Stürmer startend?
Ja, sorry, genau. Weil ich finde, Lemperle ist interessant und ich finde auch, wen haben sie noch da rumrennen?
Logic.
Ja, aber auf der Stürmerposition auch noch Logic, aber Logic kann glaube ich auch so flügelmäßig
ein bisschen. Tabakovic?
Gift Orban,
achso.
Ich würde lieber alle von denen auf der Bank sehen, wenn ich Aslani im Sturm da vorne sehe.
Ja, also Hoffenheim hat auf jeden Fall schon einiges getan, also vor allem mit den Leihrückkehren. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich sehe die schon mal gut aufgestellt für die nächste Saison.
Ja, ich finde auch interessant, dass du vorne auf dem Flügel, der hat sich letzte Saison im Fokus gespielt, diesen Touré noch hast. Ja,
der war auch richtig cool. Gut am Ende noch.
Ne? Also da kann offensiv, jetzt wenn du auch viele jüngere Talente hast und dazu noch so ein Kramaric, der das so ein bisschen koordiniert, kann gut werden. Freue ich mich drauf.
Bin ich auch gespannt. Aber direkt weiter.
Mit dem nächsten Verein?
Ja.
Okay, Heidenheim, leider nicht viel zu sagen. Man hat sich ja jetzt noch mit einer unglaublichen Relegation gegen Elversberg, über die wir gerade gesprochen haben, in die Bundesliga retten können. Und ein Mann, der da wirklich nochmal komplett heiß gedreht hat, ist Leo Cienza. Und das ist das größte Abgangsgerücht. Man wird ihn wahrscheinlich nicht halten können. Wer Interesse hat, ist der HSV. Und das ist natürlich ganz spannend, weil Leo Cienza würde dann zum direkten Abstiegskampfkonkurrenten möglicherweise wechseln. Können wir gleich drüber sprechen, wie wir HSV gleich einordnen. 3 Millionen ist sein Marktwert. Was sagst du?
Ich sag, für Heidenheim meine ich, könnte es ganz gut sein, wenn die auch so viel Geld bekommen. Ich fand, er war gut, er hatte einige gute Spiele, aber ich fand ihn jetzt nicht konstant und er war auch kein wirklicher Stammspieler
bei Heidenheim. Aber findest du, das war verdient?
Was war
dass er nicht Stammspieler war? Findest du, das war...
Also bei Heidenheim generell ist halt sehr schwierig, weil da war wirklich in der Offensive dann am Ende niemand wirklich konstant.
Das stimmt.
Ist schwierig.
Ich fand immer, wenn er auf dem Platz stand, okay, vielleicht ist das ein bisschen zu hoch gegriffen, aber oft, wenn er auf dem Platz stand, hat er mit als einziger offensive Potenziale nach vorne geliefert. Deswegen fand ich so, glaube ich, wäre das für Heidenheim schon schmerzhaft. Weil ich glaube, wenn er bleibt, wäre er auf jeden Fall offensiv fest eingeplant. Heidenheim muss mit zwei ganz dicken Abgängen eigentlich direkt erstmal umgehen. Und zwar sind es zum einen das Leihende von Paul Wanner, geht zurück zu Bayern. Und das Leihende von Franz Kretzig, auch erstmal zurück zu Bayern. Aber jetzt ist er ja auch schon nach Salzburg gegangen.
Direkt weiterverkauft. Also können ja nochmal darüber reden. Paul Wanner war in der Hinrunde sehr, sehr stark für Heidenheim. Dann wurde es wirklich quasi exponentiell nach unten, ging seine Kurve. Und er war am Ende, hat er auch gar nicht mehr gespielt, also vor allem nicht in der Startelf. Sehr schade trotzdem, dass sie ihn halt nur geliehen hatten und jetzt quasi, dass er jetzt quasi ohne irgendeinen Geldbetrag den Verein verlässt.
Ja, und ich finde Franz Retzig vor allem, fand ich wirklich einen guten Spieler bei Heidenheim.
Ja.
Überraschend gut, meiner Meinung nach.
Auch so.
Bei den Zugängen gibt es ein Gerücht, was ich auch spannend fand, wieder mit Bayern verlinkt. Also Heidenheim-Bayern haben ja da so ein Ding am Laufen. Und zwar ist es, wir hatten kurz über ihn letztens entweder privat oder in der Folge gesprochen, Ibrahimovic, der bei Inter Mailand letzte Saison genau 7 Minuten gespielt hat.
Ja.
Was sagst du, wenn der zu Heidenheim geht?
Ich sage, er in sich bei Heidenheim. Ich glaube, Lazio war für ihn selber ein viel zu großer Verein, um dort Spielminuten zu sammeln. Und bei Heidenheim sehe ich ihn sogar als Starter. Also
er hat bei Inter Mailand gespielt, oder?
Bei Lazio Rom hat er.
Habe ich mir falsch aufgeschrieben.
Italienisch. Und bei Heidenheim sehe ich ihn auf jeden Fall in der Startelf-Position. Also ich glaube, das wäre für beide Seiten, für Ibrahimovic und für Heidenheim, ein sehr guter Transfer.
Das heißt, du siehst ihn dann bei Heidenheim auf welcher Position starten?
Sowohl auf dem Flügel als auch, eigentlich auf dem Flügel sehe ich ihn links starten oder vielleicht auf der Seite 10 auf der offensiveren Mittelfeldposition.
Ja,
auch starten.
Dann hast du nämlich vorne noch, abschließend zu Heidenheim, die Situation, dass du einen Piringer hast, einen Zivzivatze oder Cic, weiß nicht genau, wie man ausspricht, ich hoffe, Zivzivatze ist okay.
Von Karlsruhe,
Man weiß, wen ich meine, und Honsack. Und wahrscheinlich hast du auf dem rechten Flügel, beziehungsweise rechten Flügelspieler einen Traoré, links ist dann eine Position offen, möglicherweise für einen Ibrahimovic, keine Ahnung, und vorne könntest du entweder mit einem oder mit zwei Stürmern spielen. Was ist von den drei dein Ranking? Ist jetzt nicht so ein Riesenranking,
aber... Von den drei Stürmern jetzt?
Du hast Honsack, Zivzivatze und Piringer.
Also, ich fand, für mich war in der Offensive Piringer die Konstante und nicht Sienza. Also ich fand, Piringer war offensiv der Beste von Heidenheim.
Okay.
Also ich würde ihn auf jeden Fall setzen. Und dann ist halt die Sache, Zivzivatze war in der zweiten Liga für Karlsruhe richtig, richtig stark. Und konnte jetzt in der Rückrunde nicht wirklich Fuß fassen bei Heidenheim in der Bundesliga. Honsack hatte einige gute Momente gehabt. Deshalb würde ich auf jeden Fall Piringer aufstellen. Und dann ist es eher mehr oder weniger ein Zweikampf zwischen Honsack und Piringer. Um quasi den Backup-Stürmer.
Honsack und Zivzivatze.
Ja, Honsack und Zivzivatze, ja. Dass es da mehr ein Zweikampf ist.
Sich genauso so spannender finde ich, dass Kick, das Liga-Insider sagt, dass sie Piringer auf der Bank sehen. Und sie sehen Zivzivatze und Honsack beide sicher gesetzt.
Was?
Ja. Spannend, vielleicht war Piringer jetzt auch ein bisschen älter als die beiden, ich habe keine Ahnung. Ganz schnelle Frage noch, Heidenheim ist ja offensichtlich direkt wie ein Abstiegskandidat, ich glaube, da sind wir uns beide einig.
Ja.
Es ist zwar fast unmöglich, aber wenn es die Möglichkeit gäbe, dass du dir einen Spieler aus der gesamten Welt aussuchen könntest, nicht nur Bundesliga,
okay,
und den packst du zu Heidenheim und der muss in gefühlt Alleingang, sage ich mal, Heidenheims Geschichte drehen und den Klassenerhalt schaffen jetzt, diese Bundesliga-Saison. Ich mache dir kurz nebenbei hier das Heidenheim-Team auf.
Ja.
Und dann kannst du ja mal gucken, welche Position würdest du vielleicht am ehesten ersetzen.
Okay.
Wer könnte den großen Einfluss haben? Ist jetzt natürlich ziemlich so auf den Spot, habe ich dich gepackt, weil es gibt viele Optionen.
Also es soll natürlich auch schon eine realistische Spieler sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, Ousmane Dembélé und dann, oder Lamine Yamal.
Du kannst jeden Spieler aus der Welt aussuchen.
Wirklich?
Aber du musst dir sicher sein, dass dieser Spieler, wenn er zu Heidenheim geht, mit Heidenheim den Klassenerhalt schafft.
Okay, das ist sehr spannend, weil ich glaube, im Zentrum sind sie eigentlich gut aufgestellt mit Dorsch, Schöpner und Beck. Offensive ist auch okay, also mit Piringer, Zizivar, Honsack. Also ich sehe auch da am ehesten was auf dem Flügel, wo man was tun könnte.
Mhm.
Und ich glaube, dann wäre da schon mit Lamine Yamal ein junger, hungriger Spieler, der auf jeden Fall alles geben
wird. Außer wenn bei Heidenheim so hungrig stand.
Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich den Lust hätte, auch bei Heidenheim so diese Spielfreude hätte.
Aber das ist ja egal. In dem Szenario geht es wirklich darum, ja, du kannst dir irgendeinen Spieler ausholen, du packst ihn bei Heidenheim rein und der muss damit Heidenheim den Klassenerhalt.
Ich sag, auf dem Flügel sehe ich da Salah oder Lamine Yamal.
Geil. Ich mache ein Edit, wo die beiden, wir machen so einen Clickbait-Caption da bei mir. Lamine Yamal zu Heidenheim, Fragezeichen. Ja, wir gucken mal. Okay, aber interessant. Und du sagst, dann würden sie es schaffen, ja?
Ich sage, dann könnten sie auf jeden Fall schaffen. Also, die würden auf jeden Fall einige Scorer landen in der
Bundesliga. Lamine Yamal, Piringer, Traumduo. Okay, komm, wir machen weiter noch, okay, mit den letzten zwei Vereinen.
Dann kommen wir jetzt zum ersten Aufsteiger der Bundesliga. Und das ist der erste FC Köln.
Kölle.
Und die haben auch direkt einige Transfers erledigt. Und da bin ich auch sehr gespannt. Ich lese die mal einfach mal kurz vor. Die haben Isak Johannessen von Düsseldorf geholt für 5,5 Millionen. Ja. Also Marktwert für 7 Millionen im zentralen Mittelfeld. Bin ich sehr gespannt. Also da haben sie sich nochmal gut aufgestellt.
Ja.
Und das ist ein großer Name in der zweiten Liga, auf der Stürmerposition von Kaiserslautern. Weißt du, von wem die Rede ist?
Ja, und zwar von, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ache oder Atche? Ja.
Ich bin nicht sicher. Ache, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Für 4,5 Millionen. Ich sag, es ist ein Top-Transfer, haben super die auch Transfer super eingetütet. Ich sag, bei Kaiserslautern war er wirklich sehr gut.
Ja. Ich find's auch gut, weil du hast ja Lempele weg und dann hast du mit Ache voll den, so also eine richtige Kante da vorne. Der kann alles, der ist super. Hat mir sehr gut gefallen.
Und da kommen wir auch direkt weiter zu zwei sehr spannenden Spielern, vor allem einen sehr spannenden Spieler, der gerade für die U19 EM auch sehr gut spielt. Ich weiß nicht, ob du von ihm mitbekommen hast. Er heißt Said El Mala.
Ja, klar, der hat doch viel gestartet.
Ja,
und da habe ich mal geguckt, wer ist das überhaupt?
Das ist, er spielt aktuell bei Viktoria Köln. Ich glaube, die sind in der dritten Liga, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Und er kommt jetzt von der Leihe wieder und spielt jetzt beim ersten FC Köln. Und ich denke auch, die werden auch mit ihm planen. Vor allem jetzt, da er auch so eine gute U19-EM spielt. Also da sind sie auch nochmal gut aufgestellt.
Das Problem ist, er hat ja viel Konkurrenz bei Köln auf diesem Halbposition, Flügelposition. Da rennt noch immer ein Kainz rum.
Da rennen sehr viele
Spieler. Da hast du auch noch, da hast du jetzt El Mala, dann hast du möglicherweise einen Hussein Basic, der die Position übernehmen kann. Dann hast du einen Downs, der auch ein sehr junges Talent ist.
Sehr gut informiert. Ein Thielmann, ein Linton Miner.
Also sehr El Miner, genau. Ich kann mir vorstellen, dass El Mala, also ich finde, wirklich nochmal kurz dazu, ich habe jetzt die Aufstellung gesehen bei der EM und dachte mir, wer ist denn das? Dann gucke ich rein, warum startet denn bitte einer von Viktoria Köln für die Nationalmannschaft?
Und dann siehst du ihn spielen und
wunderbar gespielt. Scorer gemacht, er hat ein ganz spätes Tor, ein richtig Klatschtor geschossen. Wenn Köln den aufstellt und damit plant, dann haben natürlich andere Spieler, die da gerade im Kader rumrennen, das nachsehen. Aber ich finde es cool, dass sie den jetzt hochgeholt haben.
Also aktuell sagt Liga-Insider, dass vorne die drei Spieler ganz in der Spitze sind, ist Ragnar Ache. Dann sehen die eher noch Waldschmidt und Linton Meiner.
Waldschmidt hast du ja auch noch rechts dann, aber eher, ne? Ja.
Also die haben offensiv auch viele Spieler. Und das bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt.
Ja.
Das sind wirklich sehr viele Stürmer.
Gibt es mir jetzt ein Ranking?
Ich sag, du musst nur die Top 4 sagen, sag ich mal, weil das ist die realistisch, dass die 4 von denen behalten. Wir haben einmal Ragnar Ache, den werden sie safe behalten.
Hast du ja gerade erst geholt, ja.
Ja, würdest du ihn ja auch starten lassen?
100%.
Okay, dann haben wir noch Damien Downs, 20 Jahre alt, hat einen Marktwert von 6 Millionen.
Geht es darum, ihn zu halten oder ihn aufzustellen?
Halten auch, weil du musst auch einige abgeben.
Ich würde ihn auf jeden Fall halten, weil ich finde, er ist ein sehr junges, gutes Talent.
Okay, dann haben wir Luca Malschmidt, 2 Millionen, 29 Jahre alt.
Liefert, aber würde ich eher abgeben als ein Downs.
Okay, dann haben wir noch Imad Rondic, hat 1,5 Marktwert. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel von ihm gehört.
Keine Ahnung, sorry, kann ich echt nicht viel sagen.
Dann haben wir noch Steffen Tigges.
Backup, absoluter Backup-Stürmer, wenn dann. Ist ja ein klassischer Neuner.
Es kommen noch sehr viele Spiele, also.
Ja, nee, dann lieber Pass.
Okay,
Pass.
Dann.
Plötzlich neues Format. Wie Downs Smash, oder was?
Vielleicht schon Pass plötzlich geworden, ne? Dann Sargis Adamyan. Von Regensburg kommt er wieder. Adamyan hat auch bei Hoffenheim zum Beispiel gespielt.
Ja,
32 Jahre alt, 400.000 Mark wert.
Pass. Ach, Flop. Nee, wir machen ja beides.
Ja, also machen wir wirklich Special Pass. Okay, können wir machen. Wir haben auch Florian Dietz.
Ja, Smash.
Nein. Also Adamyan und wen?
Dietz.
Beide nicht unbedingt relevant für mich.
Dann haben wir noch seinen Bruder von Said El Mala. Malek El Mala.
Keine Ahnung.
Hat auch nur einen Marktwert von 250.000. Vielleicht kennt man ihn ja als so als.
Du hast gerade gesagt, ich muss nur die Top 4 irgendwie machen. Jetzt liest du mir den Bruder von El Mala vor, ey.
Ja, behalten und nicht behalten. Die haben ja einige Stürmer und da muss man halt auch wirklich einiges aussortieren.
Ich weiß nicht, verleihen.
Okay. Ja, das ist wirklich sehr spannend. Also, Köln hat einiges zu tun, aber die haben auch einige Spieler verloren, muss man sagen. Die haben zum Beispiel Matthias Olsen verloren. Den haben sie ablösefrei an Fürth abgegeben. Und von ihnen haben wir bereits gesprochen.
Ja.
Tim Lemperle von an Hoffenheim. Auch ablösefrei. Also das schmerzt schon, dass man da kein Geld bekommen hat. Mhm. Und Ljubicic, den gab es ja auch noch, hat einen Marktwert von 4 Millionen.
Stimmt.
Ist nach Dynamo Zagreb gewechselt. Auch ablösefrei.
Eieiei. Also,
die konnten wirklich gar kein Geld machen. Und zudem sind auch Keeper ablösefrei gegangen. Nikic und Penke. Und Marc Uth hat seine Karriere beendet.
Nein, das ist natürlich...
auch eine kleine Legende. Weil vielen Vereinen hat er gespielt.
Ja. Ich finde Köln trotzdem interessant für die kommende Saison. Auch für Kickbase übrigens, sprechen wir dann aber noch drüber. Du hast immer noch Schwebe im Tor, der ein absoluter Kern ist. Und du hast, wie ich finde, zwei der geilsten Defensivspieler, die auch jüngeren Defensivspieler, die es momentan im deutschen Raum gibt. Zum einen Martell, den finde ich wirklich richtig super. Und du hast noch einen Hübers rumlaufen. Und das ist für mich auch eigentlich ein Bundesliga-Innenverteidiger, aber er hat es irgendwie nie so richtig ganz nach oben geschafft. Ich finde die beiden wirklich super. Ich weiß nicht, wie alt Hübers ist, aber Martell ist ja noch super jung.
Ja, Hübers ist 28.
Ja, der ist schon älter, okay.
Ja.
Aber der ist auch, ich finde, die beiden können einen richtig guten defensiven Kern liefern. Wenn du Paccarada hältst, ist der auch ordentlich. Und dann hast du vorne ja diese geilen jungen Spieler. Nee, ne? Wieder geil. Diese guten jungen Spieler. Ich glaube, das könnte richtig Spaß machen, Köln in der Bundesliga. Ich bin gespannt.
Also, bist du auch wirklich sehr gut informiert. Ich glaube, wegen Hertha vor allem zweite Liga.
Und meine Oma wohnt in Köln. Und ich war früher, dann dementsprechend auch Köln-Fan.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ich oute mich hier offiziell.
Was?
Köln und Hertha waren immer so meine Lieblingsteams. Okay. Wo beide aber vor allem noch in der Bundesliga waren. Jetzt ist es schwieriger. Nein, immer noch Hertha-Fan natürlich.
Ja. Dann machen wir direkt weiter mit HSV.
Ja, der letzte Verein auf der Liste.
Der zweite Aufsteiger.
Ja, aber HSV ist ja wirklich so ein bisschen immer noch der Wurm drin gewesen. Man hat es jetzt doch nicht auf den Meistertitel der zweiten Liga geschafft. Also irgendwas ist krass, ja immer. feste Zugänge bis jetzt 2 Stück und die gefallen mir ganz gut. Ich hätte gerne deine Meinung. Einfach nur ganz schnell. Remberg von Kiel für 2,4 Millionen.
Ist okay. Ist ein bisschen viel, sage ich, vom Preis
her. Ist auch echt viel, aber ist ja auch langfristig dann jetzt geplant beim HSV und er war mit einer der besten Kieler. Und du hast ablösefrei bekommen, Torone Riga, alter Hertha-Kollege.
Als ich das gesehen habe, ich fand das so ein guter Transfer. Der hat, glaube ich, bei Gent gespielt und die haben teilweise auch international gespielt. Er war jetzt, glaube ich, am Ende nicht mehr der absolute Stamm-IV. Aber ich sag, für HSV ist es ein Top-Transfer, Top-Top-Transfer.
Wird es deiner Meinung nach der HSV verkraften können, dass man das Leihende von Marco Richter jetzt in Kauf nimmt?
Das ist wirklich an sich sehr schade, aber ich sag, die haben wirklich auch einige Offensivspieler.
Darf ich dir seine Stats kurz vorlesen letzte Saison? 28 gerne. Spiele, 1 Tor und 2 Vorlagen.
Ja, das ist, also die haben halt andere Spieler, die besser verformt haben. Königsdörfer, jetzt hat jetzt am Ende nicht mehr gespielt, aber Dompe mit einer der besten Spieler in der zweiten Liga.
Der wird auch bleiben, so sieht es zumindest aus. Klar, Königsdörfer, Dompe, du hast noch einen Glatzel, du hast einen Selke, also auf der Stürmerposition. Also
die sind wirklich gut aufgestellt in der Offensive.
Ja, aber mal gucken, wie es da weitergeht, weil es gibt Abgangsgerüchte. Zum einen Selke könnte für 3,5 Millionen, und das finde ich so wenig, aber lass mich kurz ansprechen, nach England wechseln. Und warum ist das wenig? 3,5 Millionen für einen Spieler, klar, zweite Liga, aber er hat in 33 Spielen 23 Tore gemacht. Nicht Scorer, Tore. Also aber auch Scorer, er hat 0 Vorlagen. Aber
trotzdem, wirklich? Ja.
Das spricht für seinen Spielstil.
Ich hatte ihn gar nicht mehr so gut im Kopf gehabt, dass er 23 Tore gemacht hat, aber das ist wirklich dann wenig Ablöse.
3,5 Millionen.
Also Marktwert zumindest.
Es ist noch nicht sicher, aber es gibt starke Gerüchte. Man geht davon aus, dass er wahrscheinlich wechselt. Und Ludovic Reis, auch ein Anker gewesen, 28 Spiele gemacht, 2 Tore, 3 Vorlagen. Für 7 Millionen könnte er wechseln.
Sehr schade, aber es schon ein ordentliches Sümmchen mehr. Ja. Also da könnte man sich vielleicht nochmal überlegen, was Neues dann zu holen.
Das stimmt. Und bei den Zugängen gibt es 2 Gerüchte noch, die ich beide so ein bisschen verrückt fand. Der erste Mann, obwohl verrückt ist der gar nicht mehr so stark, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Leo Sienza von Heidenheim. Für 3 Millionen kannst du dir theoretisch...
Kann man sich holen, ja.
Ja. Und jetzt, das fand ich so ein bisschen verrückt, weil das ist so richtig, das war völlig random, noch mehr random als dem hier bei zu Augsburg. Und zwar Silas von Stuttgart damals, weißt du noch?
Finde ich sehr spannend,
könntest du dir holen, aber für 7 Millionen.
Oh, das ist viel Geld, aber ich finde ihn auch sehr stark. Vor allem, Stuttgart hat ja in der Champions League gegen den Leihverein von Silas gespielt und Silas hat getroffen und dieser Leihverein hat auch gewonnen.
Also ja, ich erinnere mich.
Das war schon sehr lustig. Also ich finde auch, Silas ist auf jeden Fall ein Bundesligaspieler, also er gehört auf jeden Fall in die erste Liga und ich sehe ihn schon bei Hamburg.
Ja. Ja. Und ist deiner Meinung nach Hamburg jetzt...
Mein Hot Take, Hamburg wird in der ersten Liga auf jeden Fall bleiben. Also ich sehe da andere Vereine, die viel schlechter aufgestellt sind. Wo ich halt Bedarf sehe bei Hamburg ist ehrlich gesagt noch die Torwartposition, weil die war eher auch oft schwammig.
Fernandes, ne?
Ja, Fernandes. Manchmal hat er auch kurz Raab gespielt, weil er irgendwie... Weil Fernandes nicht so...
Manchmal hat Fernandes kurz einen Freestyle gemacht und ja, das Eigentor, das allerbeste Eigentor aller Zeiten geschossen.
Ey, ich sag, die müssten einen von den beiden verkaufen und sich eine neue Nummer 1 holen. Und dann sehe ich eigentlich schon Hamburg sehr gut aufgestellt. Also ich sehe sie sogar so im mittleren Tabellenfeld. Ich sag, die werden nicht wirklich unbedingt viel mit dem Abstieg am Anfang zu tun haben.
Saison allgemein. Ja, ich kann dir da zustimmen. Und kurz noch zum Torwart. Ich habe viele Gerüchte gesehen, dass Drewes möglicherweise dahin geht. Und jetzt ist er einfach spontan zu Dortmund gewechselt. Hast du das mitbekommen?
Nee. Zweiter Verein Dortmund oder was?
Nee, erste Mannschaft Dortmund.
Was?
Drewes, Patrick Drewes, völlig random zu Dortmund gewechselt.
Habe ich gar nicht von mitbekommen.
Ja. Das heißt, wir haben letztens erst über die Torwartposition gesprochen.
Die sind dann mehr als gut aufgestellt. Also die haben eigentlich genügend Spieler.
Ich habe keine Ahnung. Man hat sich jetzt Patrick Drewes verpflichtet.
Das heißt, man hat jetzt, können wir nochmal kurz drüber sprechen, man hat Kobel, man hat Drewes, man hat Ramay und man hat Meier mit vier Torhütern. Das heißt, dadurch, dass der Ramay gesagt hat, dass er nicht kommen wird zu DBVB, wenn er nicht spielt, gehe ich mal davon aus, dass sie ihn entweder nochmal verleihen werden oder direkt verkaufen werden.
Ja, also das Ding ist, du hast jetzt diese vier Keeper und es gehört gar nicht in diese Folge, aber willst du trotzdem einmal kurz ranken, einfach nur so aus Spaß.
Ja.
Kobel, Drewes, Ramay und, also Ramay ist ja jetzt noch nicht da, aber possible und Meier.
Also auf jeden Fall mit Abstand Kobel auf die 1. Kobel ist wirklich der beste Keeper von denen. Und dann ist es wirklich sehr eng zwischen Drewes und Ramay. Ich sehe Ramay ehrlich gesagt vor, weil er hat, glaube ich, bei Kopenhagen sogar 2 Titel gewonnen. Und Drewes sehe ich schon ganz gut. Und Meier war eigentlich immer ein super Backup. Und jetzt zur Nummer 3 degradiert zu werden, ist schon ein bisschen bitter. Aber wenn du dir halt einen besseren Keeper hast, dann behältst du den natürlich. Warum nicht?
Und damit haben wir...
Achso. Ja, ich will noch dein Ranking wissen.
Also Meier auf die 1, Kobel auf die 1. Ich finde, Kobel und Meier sehen sich auch so ein bisschen ähnlich. Ne? Deswegen habe ich sie gerade so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich das so sehe. Kobel auf die 1... Ramay auf die 2, Drewes 3.
Okay, stimmt's mir also zu.
Ja, aber wahrscheinlich wird man ja nicht dann wahrscheinlich jetzt Ramay
ran. Ramay wird wahrscheinlich dann wieder wirklich verliehen werden oder verkauft werden.
Wir haben jetzt alle 18 Bundesliga-Vereine so ein bisschen aktuell durchgesprochen in den letzten 3 Folgen. Ich hoffe, das hat euch da draußen gefallen. Wir hoffen das natürlich. Wir haben schon einiges an Feedback bekommen.
Schreibt uns gerne weiter auf Instagram, auf TikTok, auf den Social-Media-Kanälen.
Wir werden dort auch weiterhin Reels posten, Zusammenschnitte.
Täglich sogar. Daily Content.
Ja, sind wir ganz stolz drauf, dass wir das letzte Woche hinbekommen haben. Das möchten wir jetzt auch erstmal so durchziehen. Falls ihr also Interesse an der Bundesliga habt, generell an Fußball in Deutschland und auch an Kickbase möglicherweise, dann bleibt auf jeden Fall dran. Folgt gerne dem Podcast, schreibt uns gerne eine liebe Nachricht oder auch eine böse, wenn ihr ganz sauer seid, aber da sehen wir eher nicht so gerne. Und ansonsten, lieber Isam, hast du die letzten Worte? Hast du auch irgendeine Frage, eine Aussage oder ein Hot Take?
Es war mir wie immer ein Fest und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Lasst euch überraschen, was dann kommen wird.
Ich lasse mich auch überraschen, weil wir wissen es, glaube ich, selber noch nicht so. Achso, sorry, ich habe noch die letzten Worte.
Okay.
Danach kannst du vielleicht doch noch
was sagen. Erzähl dann jetzt.
Und zwar nochmal natürlich liebe Grüße, wollte ich am Anfang der Folge eigentlich machen, aber egal, an meinen Vater, weil er ganz lieb die ersten beiden Folgen komplett durchgehört hat und uns da einiges an Feedback gegeben hat. Und er spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle für den Podcast, Isam. Warum ist das so?
Er war nämlich der unseren Namen
Ohrjubel.
Ohrjubel.
Und wir finden das wirklich ein richtig cooles Wortspiel. Und er hat sich mit uns hingesetzt, hat da ein bisschen gebrainstormt und kam dann auf die Idee.
Wir haben wirklich lange überlegt und dann kam er um die Ecke mit dem Namen und zack. Und es hat uns das direkt gefallen.
Hat uns überzeugt. Das heißt, wenn wir irgendwann ganz groß und berühmt werden, dann sind wir ihm sehr dankbar. Liebe Grüße an Papa Pet. Ansonsten, ich sag, jetzt hast du wirklich die letzten Worte, falls du noch was sagen möchtest.
Ja, also es hat mich wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, schon gefreut und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche, auf den Daily Content. Also schaut wirklich rein auf Instagram und auf TikTok und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder am Mittwoch bei einer neuen Folge.
Ohrjubel! Ey, okay, ciao, ciao!